Ja, schön, dass du heute da bist. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich euch einfach duze heute. Das hat zum einen damit zu tun, in Österreich, da wo wir gelebt haben, da gab es keine Sie-Form, deswegen unsere Kinder haben immer noch Probleme damit. Im Englischen gibt es es auch nicht. Und bei Gott gibt es es auch nicht. Gott spricht nicht über Sie, sondern er spricht zu dir. Und er will immer direkt in unser Leben hineinsprechen, ganz persönlich. Und das ist einfach mein Gebet und mein Wunsch, dass du und ich heute eine Begegnung haben mit Gott. In was auch immer und wie auch immer das aussieht. Das habe ich euch so ein bisschen vorher schon erzählt. Meine Jugend, da verlief manches nicht so ganz reibungslos. Als ich so 14 Jahre alt war, da waren wir auch so eine ganz coole Clique und wir haben da immer so Wettstehlen gemacht. Wir sind da durch die Läden gezogen und haben dann immer gestohlen, so viele jeder halt konnte. Und zum Schluss haben wir dann verglichen, wer hat am meisten gestohlen. Und meistens hatte ich da gewonnen. Und wir haben da oft Leute gehabt, die haben gesagt, ihr seid ja noch ganz sauber. Und ich habe dann immer gesagt, ja, das ist ja eigentlich kein Problem, weil wir nehmen das ja nicht mal für uns, sondern entweder wir schmeißen es fort oder wir geben sogar bedürftigen Leuten die ganzen Sachen, die wir stehlen. Und je mehr wir uns das eingeredet haben, desto mehr haben wir tatsächlich geglaubt, dass das eigentlich gar keine große Sache wäre, da so wegzustehlen. Bis eines Tages der Filialleiter mich in sein Büro mitnahm und die Polizei rief. Und ich habe mir noch überlegt, als ich da vor dem gegenüber saß, wie erkläre ich denn das denen jetzt? Und für mich war das alles ganz logisch, so das zu erklären, da ist ja eigentlich gar kein Problem. Aber als die mich dann mit auf die Wache genommen haben und ich da vor zwei Polizisten saß, da fiel es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen. Und da wusste ich auf einmal, ich habe jetzt echt ein Problem. Und ich habe dann auch nicht versucht, mich da irgendwie rauszureden oder das dann irgendwie logisch und plausibel zu erklären, warum wir das so gemacht haben und so weiter. Da war das auf einmal völlig klar. Gegenüber dieser höheren Autorität war es auf einmal total offensichtlich, ich habe ein Problem. Ich habe das Gesetz gebrochen. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was hat denn das jetzt mit Jesus zu tun oder mit Ostern zu tun oder mit dem Kreuz zu tun oder mit der Müllhalde zu tun? Aber die Tatsache ist ja doch so in unserem Leben, wir reden uns oft viele Dinge schön und gut. Und konfrontiert werden wir dann meistens erst mit einem Problem, wenn wir irgendeiner höheren Autorität gegenüberstehen. Zum Beispiel beim Parken ja auch so, dass man denkt, naja, da parke ich kurz hin, das merkt ja keiner, ist ja kein Problem, ist halb so schlimm. Aber wenn du dann zurückkommst und dann steht auf einmal der Polizist neben deinem Auto, ja, dann wird er sofort bewusst, ja, das hat wohl doch nicht so ganz gepasst. Und wisst ihr, ich glaube, das ähnlich geht es uns oft mit Gott. Gott so in unserem Alltag, ja, wer denkt denn schon da noch groß an Gott? Aber Gott sagt, eines Tages wird jeder Mensch vor ihm stehen in seiner Gegenwart und er wird für sein eigenes Leben, nur für sein eigenes, wird er Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Und Gott sagt uns immer wieder in der Bibel, dann ist es völlig egal, was ich geglaubt habe, was du geglaubt hast, was der Nachbar geglaubt hat, was wir als Deutsche glauben oder auch nicht glauben. Dann zählt nur noch das, was er als Maßstab für unser Leben angelegt hat. Und ich kann jetzt gut nachvollziehen, wenn du vielleicht sagst, und hier drinnen sitzt, wie kann man heute noch sowas glauben? Das war doch vor vielen Jahrzehnten, dass man sowas geglaubt hat. In unserem postchristlichen Deutschland eine Wahrheit, ach, jeder hat seine eigene. Und die meiste Zeit meines Lebens habe ich selber so geglaubt. Aber dann hatte ich eben eine Begegnung mit diesem Jesus Christus. Und ich habe gemerkt, da ist was dran. Das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich will euch heute, früher Abend, gell, Abend kann man schon sagen, dunkel ist zumindest schon, will ich euch einen Vers vorlesen, der hat für mich eine sehr, sehr große Bedeutung in meinem Leben. Und der hat genau mit dieser Geschichte zu tun, mit dieser Kreuzigungsgeschichte, die wir da gerade gehört haben. Ich lese euch diesen Vers mal vor, der steht im 1. Korinther 1, Vers 18. Und da steht nämlich drin, das Wort vom Kreuz, also diese Botschaft vom Karfreitag, dass Jesus Christus gestorben ist, das ist das Wort vom Kreuz. Und da steht dann, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit oder Blödsinn oder unverständlich, könnte man sagen. Und dann steht drin, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Und das ist das Phänomenale dieser Osterbotschaft. Das macht zwei Dinge mit Menschen. Die einen sagen, ja, so ein Blödsinn. Völlig unverständlich. Wie kann man sowas glauben? Aber dann steht da noch drin, die Menschen, die vertrauen auf diese Botschaft und was da passiert ist, was Jesus Christus getan hat für uns Menschen, die, die ihr Leben darauf anvertrauen und das annehmen für sich persönlich, die merken, dass hinter dieser Botschaft vom Kreuz eine göttliche Dynamik steht, eine göttliche Kraftquelle, die keiner von uns Menschen selber erbringen kann. Kreuz und Müllhalde, was haben die miteinander zu tun? Vielleicht hast du dich das schon gefragt, als du den Müll hier gesehen hast, aber wir arbeiten sehr viel mit Erlebnispädagogik, mit den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, weil die meisten bleiben nicht so brav sitzen wie ihr heute. Und was wir da unter anderem auch manchmal machen, wir nehmen die im Hochsommer auf eine Müllhalde. Und ich weiß nicht, ob du schon mal eine Führung gemacht hast, so 1,5 Stunden auf eine Müllhalde im Sommer. Ich kann dir versprechen, das ist ein unvergessliches Erlebnis. Und der Grund, warum wir diesen Müllhaldenbesuch machen, ist vielleicht auch, ja, dass der ein oder andere vielleicht ein bisschen ökonomischer lebt. Das wird dem einen oder anderen gar nicht schaden von den Jugendlichen. Aber wir ziehen da eine Parallele. Und zwar die Parallele zwischen Müllhalde und dem Kreuz. Dem, was am Kreuz von Golgatha damals passiert ist. Wenn du auf eine Müllhalde gehst, die stinkt furchtbar, vor allem im Sommer. Und das ist ein total unangenehmer Ort. Und ich habe noch keinen Jugendlichen dabei gehabt, der gesagt hat, komm, jetzt chillen wir mal auf der Müllhalde. Ja, die chillen ja überall und egal welchem Zustand, aber auf der Müllhalde hat es noch keiner gesagt. Es ist ein hässlicher Ort. Weil da liegen lauter nutzlose und kaputte Dinge rum. Und das Faszinierende ist ja, das sind die Träume, die wir Menschen irgendwann mal gehabt haben, wo wir unser ganzes Geld und unsere harte Arbeit rein investiert haben. Und alle landen sie früher oder später auf der Müllhalde. Ist schockierend und gleichzeitig faszinierend, für was wir unser Geld ausgeben. Und die Jugendlichen merken auch, an diesem Ort, da liegt so der ganze Dreck, den keiner mehr haben will. Und wir haben das in Deutschland gut hingekriegt, die Müllhalden sind irgendwo, wo es keiner merkt. Wir tun so, als gäbe es die gar nicht. Zumindest riechen wir sie nicht. Aber genau ohne diese Müllhalden würden wir unseren Müll ersaufen, ersticken, wir würden krank werden. Und ich war schon in Ländern, da leben Menschen im Müll. Keime, Bakterien, Seuchen brechen da aus und raffen die Menschen einfach so dahin. Und weißt du, genau dasselbe ist mit dem Kreuz von Golgatha. Das ist unangenehm. Die meisten Menschen hängen das heute lieber ab. Man spricht nicht mehr drüber. Man vermeidet es irgendwie, damit in Berührung zu kommen. Vielleicht hat man es noch als Halskette um den Hals, aber das ist auch schon alles. Das beschönigt nichts, dieses Kreuz. Sondern es zeigt, wie es wirklich aussieht, die Realität. Es ist der Platz, an dem einer, Jesus Christus, bezahlt hat für den ganzen Müll und die ganze Schuld der gesamten Menschheit. Auch für deine und für meine. Ich weiß nicht, wie viel du dich schon mit dieser Kreuzigung beschäftigt hast. Aber das war ja wirklich eine brutale Angelegenheit. Man liest da oft so schnell drüber und denkt, ja, ist halt gekreuzigt worden, der arme Kerl. Wie konnte man das dem antun? Aber da ist ja schon ganz viel vorausgegangen. Zum Beispiel eine Geißelung. Und ich will euch da mal ein bisschen mit hineinnehmen und euch ein paar Verse lesen, die so als Vorhersage oder Prophezeiung mal in der Bibel geschrieben worden sind über Jesus Christus. Und es stehen im Jesaja Kapitel 53 und da stand oder steht drin in der Bibel, er, und da wird Jesus beschrieben, er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem er sich schämt, vor dem er das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn verachtet. Und dann steht da drin, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen und zerschlagen um unserer Sünde willen. Und dann steht da drin, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Da steht ganz viel drüber, dass Jesus geschlagen wurde, Striemen und so weiter. Und bevor Jesus gekreuzigt wurde, ist er unter anderem auch gegeißelt worden. Und Geißelung, da können wir uns heute nicht mehr viel vorstellen, was das war, aber für eine Geißelung damals, da hatten die Profis. Das waren Leute, die wussten wirklich, wie man jemand richtig wehtut. Und eine Geißelung damals hat 40 minus einen Schlag beinhaltet, also 39 Schläge. Und Jesus Christus ist, bevor er gekreuzigt wurde, ist er erstmal gegeißelt worden. Und viele Menschen haben das schon gar nicht überlebt, so eine Geißelung. Und wie die das damals gemacht haben, war folgendermaßen. Dieser Auspeitscher, der hatte eine Peitsche und in diese Peitsche rein waren zum Beispiel Knochenstückchen gewoben. So kleine, scharfe Knochenstückchen. Und die haben die Haut von einem Menschen, der gegeißelt wurde, also geschlagen wurde, haben die wie so aufgeritzt und aufgerissen überall. Das waren nicht so schöne kleine Risschen und Schnittchen wie bei einem Skalpell, sondern einfach so aufgefetzt, könnte man sagen. Und dann waren in diese Peitsche auch noch Steine oder Bleistücke eingewoben. Und diese kleinen Klumpen, die haben praktisch den ganzen menschlichen Körper wie zu einem einzigen Bluterguss geschlagen. Und wenn jetzt ein Mensch so eine Geißelung hinter sich hatte, dann hat er eigentlich ausgesehen wie ein Stück Hackfleisch. Total kaputt, zerschunden, aufgeschnitten. Und nachdem Jesus Christus gegeißelt wurde, hat er dieses Kreuz auf den Rücken gelegt bekommen oder diesen Balken und sollte an diesen Ort gehen, wo er gekreuzigt werden sollte. Wir sagen mittlerweile, warum in aller Welt war sowas nötig? Das ist ja furchtbar. Und wir humanistisch geprägten Menschen sagen, ja, wie konnte man einem anderen sowas antun? Für mich hätte er das gar nicht machen brauchen. Aber weißt du, genau das ist der Punkt. Jesus Christus hat es alles auf sich genommen für dich und für mich. Für jeden Menschen dieser Erde. Denn selbst wenn wir Menschen heute überhaupt kein Problem mit Schuld mehr zu haben scheinen, weil es in unseren Augen ja keine Schuld mehr gibt, wenn alles relativ ist und wenn es keine objektive Wahrheit mehr gibt, für Gott ist es ein Riesenproblem. Als ich vor einigen Jahren noch in Österreich gelebt habe, da hatten wir so ein Mitarbeiterzimmer und in diesem Mitarbeiterzimmer, da haben die Jugendmitarbeiter haben da oft abends mal so einen Film angeschaut und haben da ein bisschen Pizza gemacht nebenher und sind da einfach gemütlich zusammengesessen. Wir hatten morgens da immer so Besprechungstreffen. Und an einem Morgen bin ich da mal hingekommen in dieses Zimmer und habe so in die Bergwelt geschaut. Das war ja mitten in den Bergen in Österreich, in Schladmingen. Und habe das noch so genossen, diese kalte, klare, kristallklare Bergluft. Und dann habe ich die Tür aufgemacht zu diesem Zimmer und dann schlug mir ein Gestank entgegen, der hat mich hier rückwärts aus den Socken gekippt. Was war passiert? Nun, diese jungen Mitarbeiter, die sind da beim Filmeschauen angeschlafen, haben die Pizza vergessen und der ganze Raum stand dann praktisch unter Rauch, beinahe sogar in Flammen. Und die haben natürlich versucht, die ganze Nacht zu lüften und da alle möglichen Duftrefresher und alles mögliche Zeug reinzusprühen, aber das war trotzdem noch sehr deutlich riechbar, erfahrbar, wie das gestunken haben muss da drin. Und das Interessante war, am Anfang hat es wieder schier aus den Socken gekippt und dann saßen wir da eine Weile drin, haben so Dinge besprochen und irgendwann habe ich gedacht, das so schlimm ist eigentlich gar nicht. Und dann kam aber ein Mitarbeiter zu spät und als der die Tür aufmachte, ging es dem ähnlich wie mir. Ich habe gemerkt, den hat es schier aus den Socken gekippt. Und weißt du, so ist es oft mit Schuld. Schuld ist so präsent in unserem Leben. Wir sind so gewohnt daran, für uns ist es gar keine, wir merken das gar nicht mehr. Aber für jemanden, der absolut rein ist, absolut heilig, sagt die Bibel, so ist Gott. Für den ist Schuld was absolut unnahbar ist, womit er keine Gemeinschaft haben kann. Das kann man nicht zusammenbringen. Superklare, kristallklare Bergluft und diese verpestete Luft. Schuld und Gott. Und deswegen gibt es da ein Riesenproblem. Schuld hat uns Menschen getrennt von diesem Gott. Sünde ist ja bei uns oft so ein Klischeewort. Ja, wann spricht man davon, wenn man gesündigt hat? Ja, wenn man vielleicht zu viel gesoffen hat, zu viel gegessen hat, die Fastenzeit nicht so überstanden hat, wie man es sich vielleicht vorgenommen hat. Man redet davon, dass irgendwas sündhaft teuer ist. So benutzen wir Sünde und Schuld mittlerweile. Aber eigentlich ist die Sünde, von der die Bibel spricht, einfach diese Trennung zwischen Gott und Mensch. Und diese ganzen Konsequenzen, die es mit sich bringt. Und das sieht man oft sehr, sehr klar in unserer Welt. 10 Gebote zum Beispiel ist auf der einen Seite einfach nur eine Beschreibung davon, wie Gott ist und wie wir Menschen leider nicht mehr sind. durch unsere Trennung zu Gott. Wir sollen deswegen nicht lügen. Natürlich ist es nicht gut, wenn du deinen Freund anlügst oder deinen Partner anlügst oder irgendjemand anlügst. Aber wir sollen deswegen nicht lügen, weil Gott selber die Wahrheit ist. Und ein Mensch, der getrennt ist von der Wahrheit, fängt entweder an zu lügen oder seine eigene Wahrheit zu konzipieren. Deswegen sollen wir nicht lügen, weil Gott die Wahrheit ist. Wir sollen deswegen nicht töten, weil Gottes Leben ist. Und die Tragik ist, Menschen, die vom Leben von Gott selber getrennt sind, richten sich selber zugrunde und ihre Mitmenschen auch. Die 10 Gebote, die sind oft so offensichtlich. Ja, du sollst halt irgendwas nicht tun. Aber Jesus wird dann noch viel spezifischer. Was ist denn noch Schuld? Was trennt uns denn noch so von Gott? Und er sagt da mal einen Satz, den will ich euch heute vorlesen, aus der Bergpredigt. Das ist so die bekannteste Predigt in Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Und da sagt Jesus mal zu den Leuten dort, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird im Gericht verfallen sein. Also der hat ein Problem. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Rag hat, dem rohen Rat verfallen sein wird. Wer aber sagt, du Narr oder du Trottel oder du Idiot, wie auch immer, der Hölle des Feuers verfallen sein wird. Also nicht nur nach außen schlechte Taten, moralisch schlechte Taten, die offensichtlich sind, sind ein Problem, die uns von Gott trennen, sondern schon die Gedanken. Was Schlechtes denken über andere Menschen. Und ich kenne dich ja nicht persönlich, aber ich kenne mich. Und ich bin vorher hierher gefahren, auf der Autobahn, wo wieder total voll los war, die A6 von Heilbronn her. Und da waren immer so ein paar nette Leute, die haben immer gemeint, ja, dann fahren wir wieder rechts rüber und dann kurz vorher, dann drängeln wir uns wieder links rein. Wenn du ein bisschen schnell unterwegs warst. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich gedacht habe, du, was auch immer. Ich sage das mittlerweile nicht mehr laut, weil ich ja 5 kleine Kinder habe. Und wenn du das einmal sagst, das können die sich super merken. Aber gedacht, merke ich ständig, ich versage da ständig drin. Mir geht es so schnell, dass ich denke, du Trottel. Und Jesus sagt, ein Mensch, der denkt, du Trottel über einen anderen, der hat sich so verscherzt mit Gott. Der kann keine Gemeinschaft mehr haben mit dem lebendigen Gott. Aber dann geht es noch weiter in der Bibel. Jakobus 4, Vers 17, das ist ein Buch, so ziemlich hinten im Neuen Testament. Da steht mal drin, wer jetzt weiß, gute Sachen zu tun und tut es einfach nicht, das ist auch schon Schuld. Das bedeutet, wenn du weißt, was eigentlich jetzt gut wäre, aber du unterlässt es einfach, also du machst nichts Schlechtes, du denkst nichts Schlechtes, du unterlässt einfach nur das Gute. Das ist auch schon Schuld in Gottes Augen. Das heißt, wenn du zum Beispiel, gell, für die Jungen da, wenn du zum Beispiel denkst, ja, morgen eigentlich könnte der Mama mal die Spülmaschine ausräumen, ja, aber das könntest du ja auch selber machen. Da hast du ja nichts Schlechtes gedacht und nichts Schlechtes gesagt, überhaupt nichts Schlechtes. Du hast einfach nur das Gute unterlassen. Das trennt uns auch schon von Gott. Und wie oft unterlassen wir das Gute in unserem Alltag? Ich habe mich dann immer gefragt, ja, wie kam denn so ein Virus überhaupt in unsere Welt? Warum sind wir Menschen, wie wir sind? Und da gibt es eine sehr aufschlussreiche Bibelstelle im Jesaja, auch in diesem Buch, von dem ich das vorher gelesen habe, in Bezug auf Jesus. Und da steht es mal drin, wie kam denn dieses Gedankengut oder diese Art und Weise zu denken und zu leben in unserer Welt? Da steht nämlich drin über diesen höchsten Engel, der mal im Himmel war, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und dann kommt es, da steht drin, und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen und auf Wolkenhöhen und dem Höchsten mich gleich machen. Keine Ahnung, wie das tatsächlich mal ausgesehen hat damals, diese Revolution Gott gegenüber von diesen Engeln. Vielleicht war es ein Riesenaufstand, aber was wir hier lesen können, ist, dass Gott zu dem Engel gesagt hat, du sagtest in deinem Herzen, hey, soll sich auch mal um mich drehen. Nicht immer nur Gott. Ich will auch mal jemand sein. Es soll sich mal um mich drehen. Ich will mal jemand darstellen. Und das ist eigentlich genau das, was damals passiert ist. Er hat versucht, Gott die Show zu stellen und das Licht auf sich selber zu richten. Das ist der Ursprung von aller Schuld. Der Ursprung letztendlich von jeder schlechten Tat. Dieses Gedankengut. Und dieses Gedankengut, diese Einstellung, die ist in jedem von uns drin. Ich will aber. Ich habe ja vorher erzählt, wir haben 5 Kinder und ich habe noch keinem von dem gesagt, dass sie das sagen sollen. Ich will aber. Aber weißt du was, das können die schon von Geburt an. Das ist eines der ersten Dinge, die die lernen. Und wenn du selber Kinder hast, dann versuchst du mit Biegen und Brechen das denen beizubringen, dass sie das nicht dauernd sagen. Ich will aber. Aber uns Erwachsenen ist das ja nicht anders. Das ist trotzdem noch da irgendwie, dieses Denken. Und ich merke zum Beispiel, jedes Problem, das ich in meiner Ehe habe, hat genau damit zu tun. Ich will aber. Dieses Ich will, das zerstört Beziehungen im Zwischenmenschlichen. Einfach an seinem Ding festhalten. Und es hat die Beziehung zerstört zum lebendigen Gott. Nicht sein Wille, sondern mein Wille soll geschehen. Autonom leben. Ohne Gott, getrennt von Gott. Und ich merke immer mehr, in meinem eigenen Leben, so oft vergesse ich Gott da komplett dabei. Das interessiert mich nicht mal, was da mit Gott los ist. Und wenn ich mein eigenes Leben anschaue und diesen Maßstab, den Gott dafür schuld und was uns von Gott trennt, an mein Leben anlege, dann muss ich eins gestehen. Ich habe keine Chance, in die Gegenwart von diesem perfekten und heiligen Gott zu kommen. In meinem Leben gibt es so viel Müll, dass ich aus eigener Kraft keine Chance habe, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nehmen wir mal an, du bist ein guter moralischer Mensch, du bist viel besser als ich. Und du lebst eigentlich relativ gut, aber so ab und zu mal, wenn du arbeitest, dann denkst du schon über deinen Firmenkollegen, naja, du, was weiß ich was, schleich dich einmal. Da hast anhand von der Bibel schon eine schlechte Tat, die dich von Gott trennt, ohne dass du irgendwas Schlechtes gemacht hast. Und dann unterlässt einfach mal das Gute. Du denkst, ah, eigentlich könnte ich jetzt noch den Müll lernen. Und du tust es einfach nicht. Hast niemand was zuleide getan. Wieder eine Sünde, die dich von Gott trennt. Und dann einfach noch einmal dieses Ich will. Ja, Gott sagt vielleicht das, aber ich will was anderes. Ich denke, das ist einfach so besser für mich. Nochmal eine Sünde. Dann hast du schon 3 Sünden am Tag, wo du nichts Schlechtes getan hast. Nichts moralisch Schlechtes. Und wenn du das mal hochrechnest, 3 aufs Jahr gesehen, sind ungefähr 1000. Aufs Lebenszeit betrachtet, keine Ahnung, 70.000, 80.000, 90.000, je nachdem wie alt man wird. Und damit werden wir eines Tages vor Gott stehen. Und müssen uns für unser Leben vor Gott verantworten. Deswegen sagt es Jesus Christus auch mal so klar im Neuen Testament. Und ich lese mal einen Vers vor aus dem Johannesevangelium. Das ist das 4. Buch im Neuen Testament. Da sagt es mal Jesus Christus zu einem sehr, sehr religiösen Menschen. Das war so ein richtig guter Kerl, moralisch gesehen. Und Jesus sagte mal zu dem, wahrlich, wahrlich, und immer wenn Jesus wahrlich, wahrlich sagt, dann heißt es so viel wie, jetzt passe mal gut auf. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Jesus sagt, hey, es genügt nicht, sich ein bisschen mehr anzustrengen. Es genügt nicht, das eigene Leben zu behalten und zu versuchen, ein bisschen zu renovieren. So eine neue Fassade einfach mal von außen. Es genügt nicht, die eigene Schuld aufzupolieren und zu verstecken, dadurch, dass man viele gute Dinge tut im Leben. Jesus sagt, in dem Zustand, in dem wir Menschen sind, braucht es nur eins. Ein neues Leben. Vergebung. Durch Jesus Christus. Und deswegen können wir mal lesen in der Bibel, in Römer Kapitel 6, Vers 23, der Lohn von der Sünde ist der Tod. Also das Resultat von jeglicher Schuld ist der Tod. Und Tod ist nicht mehr, dass man einfach nur tot umfällt. Tod ist in der Bibel ganz arg oft Ende von einer Beziehung. Der Lohn von jeglicher Schuld ist das Ende der Beziehung zu Gott, von uns Menschen.
Und dann steht drin, das Geschenk Gottes oder die Gnadengabe steht in den alten Übersetzungen drin. Man könnte sagen, das Geschenk Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus oder durch Jesus Christus. Ein sündiger Mensch ist aus Gottes Sicht ein toter Mensch. Ein Mensch, der getrennt ist von einem lebendigen Gott. Und so ein Mensch, der dahin sieht in seiner Schuld, der diese Schuld nicht wegtun kann oder aufheben kann, der braucht nicht ein bisschen Ermutigung oder ein paar neue Kleider oder ein Facelift oder sonst irgendwas. Der braucht nur eins, Leben. Und deswegen ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen. Jesus sagt, das Geschenk, das ich dir machen will, ist Vergebung. Neues und ewiges Leben. Aber wie das so ist mit Geschenken, man muss ein Geschenk immer persönlich annehmen, sonst wirst du nie da Erfahrung machen. Und dieses Geschenk anzunehmen heißt ganz einfach, nur ein Mensch, der dieses Wort vom Kreuz, von dem ich da am Anfang gelesen habe, diese Botschaft, dass Jesus Christus für dich und für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, nur ein Mensch, der diese Botschaft, dieses Geschenk von Jesus Christus persönlich annimmt, der wird erleben, dass seine Schuld vergeben ist. Dass Jesus dafür bezahlt hat. Das ist wie wenn man selber zur Müllhalde geht, den Müllsack einfach dort stehen lässt und als erleichterter Mensch wieder losgeht. Nur ein Mensch, der dieses Geschenk persönlich annimmt, wird erleben, wie es ist, wenn man diesen Müll einfach abgibt bei Jesus Christus und weiß, meine Schuld ist vergeben. Nur wenn du Jesus Christus persönlich annimmst für dich, wirst du erleben, dass in dem Kreuzestod Jesu eine göttliche Kraft steckt, die nichts und niemand sonst bewirken kann, außer Gott selbst in Jesus Christus. In dieser Geschichte, die ich euch am Anfang erzählt habe, mit diesen Wettstehlen, da lief es damals so, dass ich dann vor diesen zwei Polizisten saß und dann haben die meinen Vater angerufen. Und mein Vater, der ist Psychologe, der hat mit schwer erziehbaren Jugendlichen gearbeitet und deswegen kannte der die Polizisten. Und dann musste der kommen und der musste mich abholen. Und keine Ahnung, was mein Vater damals gemacht hat mit denen. Aber auf jeden Fall durfte ich dann gehen, ohne dass irgendwas passiert ist. Ich habe dann schon Angst gehabt, was mein Vater jetzt wohl noch macht zu Hause mit mir. Aber der hat gar nichts gemacht. Der hat mich nur angeschaut und hat gesagt, ich glaube, du hast genug gelernt. Und weißt du was, das hat mein Leben so verändert, dass ich nie wieder in meinem Leben was gestohlen habe seitdem. Aber wenn man Geschenke annimmt, verändert es das Leben. Und wenn du das Geschenk Jesu annimmst, Vergebung, dann wird es dein gesamtes Leben auf den Kopf stellen. Du wirst nicht mehr der gleiche sein. Denn du bist auf einmal Kind Gottes. Du wirst innere Gewissheit haben. Hey, wenn ich sterbe, ich gehe in den Himmel, weil Christus meine Schuld vergeben hat. Weil Jesus mir ein neues, ewiges Leben geschenkt hat. Und diese Chance gibt Jesus Christus jedem Menschen, der erkannt hat, dass er Vergebung braucht. Das Golgatha, was damals geschehen ist, vor etlichen tausend Jahren, immer noch brandaktuell ist und heute dir und mir zur Verfügung steht. Und Jesus Christus sagt es mal so, ganz offensichtlich in der Offenbarung, das ist das letzte Buch in der Bibel, da sagt Jesus Christus, hey, ich stehe an der Tür deines Herzens und ich klopfe an. Wenn du meine Stimme hörst und die Herzenstür öffnest, dann werde ich zu dir hineinkommen. Und wir werden gemeinsam essen, steht in der Bibel. Dieses gemeinsame Essen ist in der Bibel ein Zeichen für Gemeinschaft haben. Und genau darum geht's. Wenn du heute gemerkt hast, ja, dieser Jesus, der ist für mich gestorben, für meine Schuld, dann kannst du Jesus Christus einfach diese Herzenstür öffnen und sagen, Jesus Christus, ich brauche deine Vergebung. Komm du hinein in mein Leben. Ich wünsche mir diese Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, hier und jetzt. Und vor allem auch in der Ewigkeit. Aber weißt du, Beziehung kommt immer nur zustande, indem zwei Leute bereitwillig Ja zueinander sagen, freiwillig. Das ist wie bei einer Ehe.
Stell dir einfach mal vor, so ganz klassische Ehe, ein Männlein, ein Weiblein, und der Pfarrer oder der Priester oder der Prediger, wie auch immer, der steht jetzt hier vorne und will die zwei verheiraten. Und dann fragt er ihn, hey, willst du sie heiraten? Und er sagt, ja, ich will. Und dann fragt er sie, hey, willst du ihn auch heiraten? Und sie sagt dann, puh, also das ist ja schon ganz schön extrem so. Ja, für immer. Also eigentlich will ich das nicht. Jetzt mal die Frage an dich, gäbe es da eine Ehe? Nicht, oder? Gäbe es eine Riesenparty danach? Ja, hoffentlich nicht, gell? Aber jetzt mal ein anderes Szenario. Die zwei stehen wieder vorm Traualtar und er fragt dann sie, hey, willst du ihn heiraten? Und sie sagt, ja, ich will. Und dann fragt er ihn, willst du sie auch heiraten? Und er sagt dann, ja, eigentlich schon. Weil sie ist hübsch und sie passt genau zu mir. Sie hat alles, was sie mir jemals erträumt hat. Sie hat sogar reiche Eltern, alles Mögliche. Das passt ideal. Aber so ja zu sagen, bis das der Tod uns scheidet, das ist ja schon sehr extrem. Also ich sage natürlich auch nicht nein. Aber ich bleibe einfach neutral. Jetzt die Frage, gibt es eine Ehe? Nein, gibt es nicht. Gibt es eine Riesenparty danach? Nein, gibt es nicht. Wann kommt eine Ehe zustande? Wann gibt es ein Riesenfest danach? Wenn zwei Leute völlig freiwillig ja sagen zueinander. Und das Kreuz steht genau dafür, dass Gott dir seine Hand entgegenstreckt und sagt, in meinem Sohn Jesus Christus habe ich bedingungslos ja gesagt zu dir. Die Frage ist, was sagst du heute zu Gott? Beim Nein kommt keine Beziehung zustande, weder hier noch in der Ewigkeit. Bei einem vielleicht, irgendwann einmal, kommt auch keine Beziehung zustande. Eine Beziehung kommt dann zustande zwischen dir und Gott, wenn du ja sagst zu ihm. Und das ist es, was Christus jedem Menschen anbietet. Und deswegen liebe ich Ostern, weil es die beste Botschaft der Welt ist. Auch wenn es eine harte Botschaft ist. Eine unangenehme Botschaft zuerst einmal. Auf der anderen Seite eine Botschaft, die das komplette Leben und vor allem die komplette Ewigkeit verändern kann. Ich werde jetzt einfach noch einen kurzen Moment der Stille machen, wo du persönlich mit Gott reden kannst. Vielleicht hast du es noch nie gemacht. Beten nennt es die Bibel. Mit Gott reden. Und wenn du merkst, ja, genau, dieser Jesus, der ist für mich gestorben, dann kannst du diesem Jesus das heute sagen. Und sagen, Jesus Christus, ich brauche deine Vergebung. Komm du in mein Leben und schenk mir wieder Gemeinschaft mit Gott. Du kannst bildlich gesprochen auf die Müllhalde gehen und den ganzen Müll ablegen am Kreuz. Mit dem Wissen, Christus ist für deine Schuld gestorben. Vielleicht sitzt du aber auch hier drin und du bist schon lange Kind Gottes und du weißt es. Aber ich weiß oft, wie das ist in der Ehe. Wenn man tatsächlich ja gesagt hat zueinander, dann ist man für immer verheiratet, keine Frage. Man gehört für immer zusammen, zumindest vor Gott. Und trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die müssen bereinigt werden. Sonst ist die Beziehung getrübt. Nicht, dass man die Ehe verliert dadurch. Aber die Beziehung wird getrübt. Das Miteinander ist nicht mehr so intensiv und intim, wie es sein könnte. Und vielleicht bist du Kind Gottes, das heute hier drin sitzt und ganz genau weiß, da gibt es viele Dinge, die stehen zwischen Gott und mir. Obwohl ich Kind Gottes bin. Dann nutz diese Zeit und geh zum Müllhalter, geh zu Christus. Und bring ihm den ganzen Müll. Bereinigt es, sprech's aus vor ihm. Und freu dich an der Gemeinschaft, die du haben darfst mit dem himmlischen Vater.